NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Unser Thema: Grenzen der Toleranz. Wie tolerant sind wir wirklich? Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Sabine Guckel-Seitz. Wir haben seit August 2015 diese Bilder im Kopf. Hunderttausende Menschen, vor allem aus Syrien, flüchten nach Europa, besonders nach Deutschland. Was mit Willkommenseuphorie begann, endete vielfach mit Ängsten und Intoleranz. Seitdem ist sie wieder da, die Frage nach unserer Toleranz. Was einst vor 230 Jahren als unangefochtene Maxime der europäischen Aufklärung begann, ist heute eine äußerst schwierige Angelegenheit geworden. Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit, Toleranz, die Ideale der Französischen Revolution von 1789, sie scheinen vergessen. Doch Menschen haben einst dafür gekämpft. In Frankreich, in Deutschland, in Polen, Italien, überall auf der Welt. Manche wanderten dafür sogar nach Amerika aus. Was wir auch scheinbar vergessen haben, wir leben in friedlichen Demokratien, in Wohlstand und Sicherheit, die auf dem Sockel dieser Werte stehen. Und dazu gehört eben auch die Toleranz. Oder doch nicht? Was ist Toleranz heute eigentlich? Gibt es Grenzen für Toleranz? Darf man denn auch mal intolerant sein oder geht das gar nicht? Diesen Fragen wollen wir heute Abend in unser Thema nachspüren. Wir haben das Ganze mal von der sogenannten Flüchtlingsfrage gelöst und sind auf die Suche gegangen nach der Toleranz in unserem Alltag. Und die Suche beginnt in einem ganz normalen Schrebergarten-Idyll in Hannover. Überschrift: Nachbarschaftsstreit. In den ist Rentner Detlef Richter verwickelt. So richtig Spaß macht ihm die Gartenarbeit nicht mehr.
Noch Bäume schneiden und dann gehe ich dann bei und muss meinen Rasen vertikutieren. Ja, und dann geht's langsam los mit Umgraben hier vorne. Da sind Erdbeeren drin und dann Porree, Sellerie und also Gemüse alles. Und dann habe ich eine Zwetsche. So voll ist die immer. 4, 5 Eimer hole ich von diesem kleinen Baum runter. Das hauptsächlich verschenke ich dann.
Schön ist es hier, viel gepflegtes Grün, liebevoll zurechtgemachte Gartenlauben. Am Zaun von Herrn Richter taucht sein Nachbar auf.
Der Nachbar ist schon da, von Stasi. Du musst alles mitkriegen.
Kein Wort des Grußes fällt, der Nachbar äugt misstrauisch hinüber. Detlef Richter geht den kleinen Weg zu seinem Häuschen, vorbei an den Beeten. Seine Tanne sieht auch nicht mehr so gut aus wie früher, sagt er.
Das ist die Tanne, gucken Sie sich die an. Da schlägt's aus, hier schlägt sie nicht mehr aus.
Richter mutmaßt, dass der Nachbar seine Pflanzen vergiftet. In seinem Häuschen ist es mollig warm. Ein Kaminofen heizt ordentlich ein.
Wie lange haben Sie die Laube schon?
Ich habe sie ganz allein gebaut, jetzt ungefähr 13 Jahre.
Der Streit mit dem Nachbarn schwelt seit ein paar Jahren. Sogar die Bild-Zeitung hat schon darüber berichtet. Detlef Richter muss an seinen Schmetterlingsbaum denken. 2,40 Meter war der schon hoch.
Ich habe da gerade auf dem Laptop gerade ein Bild drauf. Das ist der Schmetterlingsbaum. Der ist dann kaputt gegangen. Außer hat ein Himmel, weil zu viele Schmetterlinge dran waren.
Wen hat das gestört?
Den Nachbarn. Auch das Licht, was ich vorne habe, ist zu hell. Der Teich, der da plätschert, ist zu laut.
Der frühere Facharbeiter für Schornsteinbau geht raus in den Garten, zeigt seinen Teich. Klein, aber fein, im Sommer mit Seerosen drauf.
Da ist der Teich, der ist zu laut. Und da habe ich einen Schmetterlingsbaum hingepflanzt, den Sie vorher gesehen haben, da dieses große Ding, 2,40 Meter.
Warum vergiftet einer die Pflanzen seines Nachbarn? Detlef Richter hat dafür nur eine Erklärung: Missgunst. Er ist jetzt der Leiter der Gartenkolonie und die Nachbarn waren es früher.
Ich habe eigentlich genug zu tun hier als Kolonieleiter. Ne? Ich mache das ja auch so, ich habe da vorne 2 Gärten, die haben sich auch in der Wolle gehabt. Da bin ich hingegangen, habe den einen angehört, habe den anderen angehört, jetzt trinken sie zusammen Kaffee.
Der 69-Jährige hat Erfahrung im Streitschlichten. Doch Detlef Richters eigener Streit mit den Nachbarn eskaliert weiter. Beide Parteien verbarrikadieren sich. Richter hat Videokamera-Attrappen ans Haus angebracht. Der Nachbar hat jetzt Richter verklagt, die Attrappen abzunehmen. Man streitet sich also vor Gericht. Warum macht der Schrebergartenchef das nicht einfach, die Attrappen abnehmen?
Nein. Lass sie hängen. Er hat sogar gesagt, ich kann noch mehr hinhängen. Ich darf nur nicht, das weiß ich, über die Grenzen hinausgehen. Ich muss nur in meinem Garten bleiben.
Matthias Reinicke ist der Anwalt von Detlef Richter. Der gebürtige Hamburger kennt sich aus mit dererlei Konflikten. Er ist Fachanwalt für Mietrecht und WEG-Recht. 3 bis 4 Fälle von Nachbarschaftsstreit landen pro Monat auf seinem Schreibtisch. Gar nicht so wenige für eine Kanzlei. Reinicke hat es mit den unglaublichsten Geschichten zu tun.
Ja, da gibt es die unterschiedlichsten Fälle. Zurzeit verhandle ich gerade vor dem Amtsgericht Hannover einen Fall, wo ein Mieter aufgrund Lärmbelästigung ausgerastet ist und mit dem Baseballschläger die Wohnungseingangstür durchlöchert hat.
Wenn seine Klienten in seine Kanzlei kommen, dann sind deren Toleranzgrenzen längst überschritten. Doch Anwalt Reinicke vertritt diesmal den Mann mit dem Baseballschläger und hofft auf Toleranz bei dessen Prozessgegner. Toleranz ist dehnbar wie ein weiches Gummitier.
Ich denke, das muss eine Hausgemeinschaft auch mal aushalten, dass jemand derartige Emotionen zeigt und da auch deutliche Grenzen setzt. Man muss erkennen, es ist ja auch keine Person zu Schaden gekommen, es sind 2-3 Löcher in der Wohnungseingangstür.
Emotionsausbrüche mit Schadensfolge. Der Baseballschläger kam zum Einsatz, weil sich der Mann belästigt fühlte. Verhältnismäßigkeit der Mittel? Hier wahrscheinlich nicht gegeben. Wann genau werden die Grenzen von Nachbarn überschritten? Was muss da passieren? Matthias Reinicke.
Ja, die Toleranz der übrigen Hausbewohner endet spätestens dort, wo körperliche oder aber auch seelische Gewalt eingesetzt wird, aus meiner Sicht. Und wo die Belästigungen durch Lärm oder sonstige Auffälligkeiten derart gravierend sind, dass man das nicht über einen längeren Zeitraum tolerieren kann.
Jeder dritte Deutsche streitet sich mit seinen Nachbarn, so eine aktuelle Umfrage. Das ist also Alltag. Viele landen vor Gericht. Toleranz, Intoleranz, diese Begriffe spielen auch in der Rechtsprechung eine Rolle. Auch klare Regeln, wo die Grenzen der Toleranz nicht zu eng gesteckt sein dürfen.
Ich denke da insbesondere an solche Fälle, wo entweder geistig Behinderte oder unter Betreuung stehende Menschen in einem Mehrfamilienhaus wohnen und rumschreien oder sonst auffällig sich verhalten. Und da muss natürlich eine Hausgemeinschaft genauso wie die Gesellschaft insgesamt Toleranz zeigen und eben auch kranke Menschen aushalten.
Und genau das heißt tolerieren im Lateinischen. Nur aushalten, nicht lieben, akzeptieren, wertschätzen, nur aushalten, mehr nicht. Was sind das für Menschen, die ihren Nachbarn das Leben so schwer machen? Wohnungstüren traktieren, Pflanzen vergiften, tätlich werden? Matthias Reinicke hat sich da auch so seine Gedanken gemacht und beschlossen,
dass man das wohl abstrakt unterscheiden muss in die Fälle, wo einfach Mitbewohner im Hause wirklich rücksichtslos sind und das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme in einem Mehrfamilienhaus ebenso missachten wie beispielsweise eine Hausordnung. Und die anderen Fälle, wo die psychologischen Befindlichkeiten Ursache für Auseinandersetzungen sind. Das liegt natürlich nicht im rechtlichen Bereich, da müsste man mal einen Arzt fragen. Da kann ich natürlich keinen sachkundigen Auskunft zu erteilen.
Das machen wir jetzt nicht, sondern fahren zu Jutta Hinsch. Jutta Hinsch ist Schiedsfrau und steht dem Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. Bezirksvereinigung Hannover-Bückeburg vor. An ihrem hübschen alten Klinkerhaus im Dorfkern von Altbotfeld prangte viele Jahre neben der Haustür ein rotes Wappen mit weißem Pferd. 36 Jahre lang hat die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin, Hauswirtschaftsmeisterin, Mutter und Großmutter Streit geschlichtet, ehrenamtlich. Was sie zu erzählen hat und darüber, wie es mit der Toleranz unter Nachbarn hierzulande bestellt ist, lässt einen gruseln. Dass es das alles wirklich gibt, man glaubt es nicht und doch ist es wahr.
Also da ist zum Beispiel dieses eine. Am 14.08. gegen 18 Uhr beleidigte Herr R. Frau K. mit folgenden Worten: Halt die Schnauze, das geht dich gar nichts an, hau ab, verschwinde, halt's Maul. Hierfür verlangen wir eine Entschuldigung. Ja, da war nichts zu machen und das wird vor Gericht gehen. Dies gehört zu den obligatorischen Streitschlichtungen. Die Leute müssen erstmal zum Schiedsamt und erst wenn dort keine Einigung gefunden wird, dann kann ein Gerichtsverfahren eröffnet werden. Dazu brauchen sie die Erfolglosigkeitsbescheinigung des Schiedsamtes sowie für die Strafsache hier, Beleidigung, eine Sühnebescheinigung. Und damit können sie dann die Verfahren eröffnen.
Also ich kann mir vorstellen, dass Sie so beim Schiedsamt ganz erfolgreich sind. Warum haben Sie es denn da jetzt nicht geschafft?
Der Antragsgegner war einfach wie vernagelt. Er sagte, mein Anwalt sagt, ich soll nichts sagen, ich soll nichts sagen, ich soll nichts sagen.
Haben Sie es vor allen Dingen mit Nachbarschaftsstreit zu tun?
Immer, fast immer.
Sie hatten aktuell einen Fall, da spielten auch Kinder in einem Nachbarschaftsstreit
eine Rolle. Ja, zwei Kinder in einer Reihenhausreihe. Das Mädchen war 5, der Junge 7. Die spielten auf dem kleinen Asphaltweg, sogenannten Mistweg hinter den Gärten. Und die Nachbarin sah es gar nicht gern, wenn die vor ihrem Hause spielten, obwohl ein ganzer Garten dazwischen war, zwischen ihrer Terrasse und diesem kleinen Asphaltweg. Und nun hatten diese beiden Kleinen die Stirn mit bunter Kreide auf diesem Asphaltweg zu malen. Sie malten da munter drauf los, darauf kam sie wutschnaubend raus und sagte, also weg hier und verschwindet und ihr schmiert hier alles voll. Und sie liefen heulend nach Hause. Beide Eltern waren da und sagten, also ihr könnt da ruhig malen, das dürft ihr. Dazu muss man sagen, diese Kreide beim nächsten Regen ist weg. Das kleine Mädchen traute sich nicht mehr. Aber der kleine Junge sagt, ja gut, dann gehe ich nochmal hin, malt. Darauf kam diese Dame, nahm einen Eimer Wasser und schüttete es dem kleinen Jungen über den Kopf. Er war pitschnass. Er lief also nach Hause. Und das war der Punkt, was die Eltern sagten, so, jetzt reicht es. Ne? Und daraufhin kamen sie zu mir, stellten den Antrag, sie wollten eine Entschuldigung für diese Sachen. Und ich glaube, noch eine Spende wollten sie auch noch an ein SOS-Kinderdorf. Erst war sie sehr uneinsichtig. Ja, und dann schließlich war sie einverstanden mit dem, was die Eltern gefordert hatten. Sie verpflichtete sich an einem bestimmten Tag, eine Woche später, an dem Zaun zu dem anderen Garten zu stehen mit einer Tafel Schokolade. Der kleine 7-Jährige kam mit seinen Eltern und sie musste sich bei ihm entschuldigen und ihm eine Tafel Schokolade übergeben. Es ist sie sicher hart angekommen, aber sie hat es gemacht. Das war die Bedingung der Vereinbarung, sonst wären die Eltern weitergegangen.
Was glauben Sie jetzt die Dame aus diesem Fall, die diese Kinder so mit Wasser überschüttet hat? Warum war sie so intolerant? Wie erklären Sie sich so ein Verhalten?
Also ich meine, Wilhelm Busch sagte, Tugend will ermuntert sein, Bosheit kann man von allein. Und leider Gottes, ich erlebe es hier im Schiedsamt immer wieder, an diesem Spruch ist wirklich was dran. Leute sind nicht von Natur aus gut. Es ist einfach so. Nicht? Also dieser Spruch hat so viel Wahres und ich sehe das immer wieder. Es gibt Leute, wenn sie glauben, sie können was machen, ohne dass ihnen alles um die Ohren fliegt, dann tun sie es. Es gibt Leute, die sind von Natur aus boshaft.
Sie erklären sich das Intoleranz mit Charakterschwäche.
Ja, es ist eine Charaktersache. Es ist einfach ein psychisches Problem, meine ich. Es fehlt auch ein bisschen bei uns die Sozialkontrolle. Man lebt vereinzelt und es ist nicht mehr so, dass man dann von anderen einen auf den Deckel kriegen würde und sagen, also sag mal, Frau Meier, da haben Sie sich aber was geleistet. Was soll denn das jetzt? Ne? Da müssen Sie keine Angst vor haben.
Ja, Sie meinen, die trauen sich auf einmal intolerant zu sein.
Sie trauen es sich. Man wacht es einfach, man lässt seiner Bosheit freien Lauf. Das ist meine Erfahrung in wirklich über 35 Jahren Schiedsamtstätigkeit. Nicht alle wollen in Frieden leben. Manche gehen so weit, wie sie nur irgend gehen können. Ne? Und wenn sie dann einen vor den Bug kriegen, ja, dann sind sie fürchterlich überrascht. Ne?
Werden die Grenzen der Toleranz vor allem von boshaften Menschen überschritten? Ist Intoleranz möglicherweise eine schlechte Charaktereigenschaft, wie Schiedsfrau Jutta Hinsch mutmaßt? Kann man das so sehen? Schwierige Fragen. Fragen für einen Experten wie den Philosophen Dr. Gerhard Stamer. Ich treffe ihn in seinem Institut für praktische Philosophie in Hannover. Seit fast 25 Jahren veranstaltet der einstige Schüler von Jürgen Habermas und Oskar Negt philosophische Veranstaltungsreihen, Seminare und Workshops. Auch und gerade für Laien. Praktische Philosophie, erklärt der heute 77-Jährige, hat nichts mit Theoriefreiheit zu tun. Philosophie ist dann praktisch, wenn Menschen verstehen, was so abstrakte Begriffe wie Seele oder Geist bedeuten. Das klingt gut. Wer also könnte die Frage besser verständlich beantworten, was Toleranz ist, wo der Begriff herkommt und ob Intoleranz eine Frage von Gut und Böse ist, als Gerhard Stamer.
Also ich würde in einer kommunikativen Situation, auch in einer politischen Situation, unter keinen Umständen schlichtweg sagen, der ist böse. Ja, wir entsinnen uns ja noch an Bush, der ja mit dem Wort des Bösen viele Länder diskriminiert hat. Also auf diese Weise schafft man es nur, dass man ein Feindbild erzeugt, dass man die Legitimation zum Morden erteilt. Also mit dem Ausdruck würde ich sehr vorsichtig sein. Und das Böse, um diesen Begriff nun zu benutzen, erzeugt sich natürlich. Wenn eine Frau, die jahrelang von ihrem Mann gequält worden ist, ihn umbringt mit Gift, dann ist das nicht böse, sondern es hat eine Geschichte. Und für die meisten Aggressionen gibt es einen Hintergrund. Das heißt nicht, dass es nicht auch in den Menschen eine Lust gibt, zum Beispiel zu quälen. Immer wieder stellt man das auch fest. Es gibt eine ganz dunkle Seite im Menschen und die sollte man nicht einfach missachten. Aber ich würde niemals eine Person als böse bezeichnen. Ich würde immer versuchen, sie zu verstehen und nicht unterschlagen dabei, dass ein Kern an Destruktion in der Person vorhanden ist.
Und wahrscheinlich in uns allen.
Und in uns allen, ja.
Diese Idee der Toleranz, wann entstand die in der philosophischen Kontemplation?
Ja, da würde ich nicht behaupten wollen, dass die Philosophen diese Idee erfunden haben und darauf durch Abstraktion gekommen sind, sondern das hängt eng zusammen mit dem Handeln der Menschen. Man muss sich vorstellen, dass es eben zu allen Zeiten Kriege gab, dass es unterdrückte Völker gab, dass es Sklaven gab, Abhängige. Das Verhältnis zwischen Mann und Frau war durchaus eines auch der Herrschaft. In den praktischen Bezügen der Menschen war immer die Frage auch die der Toleranz.
Hat Toleranz was mit Macht zu tun?
Ja, darauf möchte ich etwas weitschweifiger antworten oder nicht so direkt. Häufig wird Toleranz als etwas Positives, unreflektiert genommen. Ich denke, das kann man nicht. Nur Toleranz sein würde ja bedeuten, sich nicht selbst behaupten zu können, wo es auch erforderlich ist. Wie kann ich dem Faschismus gegenüber tolerant sein? Gegen Inhumanität kann es keine Toleranz geben. Das heißt, es bedarf auch der Selbstbehauptung, es bedarf auch der subjektiven Autonomie. Und das heißt, nicht immer tolerant sein zu können. Man kann nicht generell tolerant sein, sondern es bedarf einer praktischen Vernunft, die auch situativ ist. Das heißt, ich muss in einer bestimmten Situation entscheiden, mich zur Toleranz oder möglicherweise zum Widerstand.
Warum trauen wir uns heutzutage so wenig, intolerant zu sein?
Wir befinden uns nach meiner Auffassung in einer Auflösung traditioneller Wertezusammenhänge, ohne dass eine Neuformung stattgefunden hat. Habermas, einer der bedeutendsten Philosophen der Gegenwart, spricht ja eben von dem Zerfall dieser festen Weltanschauungen. Aber jetzt will ich nochmal zurückkommen auf die Frage wirklich, wo Toleranz etwas Sinnvolles ist. Nach meiner Auffassung ist der Ort für Toleranz da, wo ich, durchaus vorausgesetzt, dass ich einen festen Standpunkt habe, fähig bin zur Anerkennung des anderen. Also, wenn ich ein noch so heterosexueller Typ bin und überhaupt nicht verstehe, wie Menschen homosexuell sein können, dass ich dann in der Lage bin, Menschen, die ganz anders sind als ich, doch in ihrem Sein anzuerkennen. Mir scheint diese Überwindung von Vorurteilen, die Überwindung zu denken, dass alle so sein müssen wie ich, das scheint mir der Punkt zu sein, an dem wir tolerant sein müssen. Die Pluralität in der Welt auch anzuerkennen. Ohne Pluralität halten wir es in dieser Welt nicht aus, weil es wirklich anderes gibt und weil es wünschenswert ist, dass es anderes gibt. Ich wünsche, dass Frauen anders sind als Männer. Ich wünsche, dass ich konfrontiert werde mit ganz anderen Kulturen. Ich wünsche, dass ich als jemand, der Philosophie macht und rational denkt, dass ich konfrontiert werde mit dem, was nicht rational ist und so weiter. Ja, ich freue mich über ganz Fremdes, was ich erstaunen feststelle. Das ist der tiefe Grund für Toleranz.
Und die Grenzen der Toleranz, wann dürfen wir die überschreiten?
Immer dann, wenn es sich um Inhumanität handelt. Da, wo meine Freiheit eingeschränkt wird. Da, wo Menschen nicht sagen dürfen, was sie denken. Also immer in diesen Punkten, denke ich, hat die Toleranz ihre Grenzen.
Wir sollen uns also freuen über die Vielfalt der Menschen, über das Andere, über das Fremde, sagt Philosoph Gerhard Stamer. Genau da beginne die Toleranz. Wie schwer das fällt, dieses andere, Fremde zu tolerieren, das zeigt ein französischer Film, ein großer Erfolg an den Kinokassen vor gut 2 Jahren. Den wollen wir sehen im Kino. Besonders schön die Hochzeitsszene.
Rachid Abdul Mohamed Benachem. Wollen Sie die hier anwesende Isabelle Suzanne Marie Verneuil zu ihrer rechtmäßig angetrauten Ehefrau nehmen?
Ich will.
Isabelle Suzanne Marie Verneuil, wollen Sie den hier anwesenden Rachid Abdul Mohamed Benachem zu Ihrem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen?
Ich will.
Kraft meines Amtes erkläre ich Sie hiermit zu Mann und Frau.
Der Film heißt Monsieur Claude und seine 4 Töchter. Sich über die Vielfalt freuen, genau das macht dieser Monsieur Claude eben nicht. Er ist ein braver Franzose, ein Patriot, Jurist, Katholik, Familienvater und erlebt, wie 3 seiner Töchter Männer mit fremden Wurzeln heiraten. Seine Töchter sagen ja, Monsieur Claude erst einmal nein. Gefallen tut ihm das alles nicht. Aber zugeben würde Monsieur Claude das nie.
Ich und Rassist? Bitte, ich bin Republikaner und Gaullist wie schon mein Vater. Ich bin ruhig, ich akzeptiere nur nicht, dass man mich einen Rassisten nennt. Ich habe immerhin 3 von meinen 4 Töchtern Männern mit Migrationshintergrund überlassen.
Ein Jude, ein algerischer Moslem, ein geschäftstüchtiger Chinese. Nicht gerade die Ehemänner, die sich Monsieur Claude für seine Töchter erträumt hat. Eine Multikulti-Familie hat er jetzt, in der es auch mal knallt. Zum Beispiel, wenn die Schwiegersöhne aneinander geraten.
Dieses ewige Heckmeck zwischen Juden und Arabern. Vielleicht könnt ihr mal endlich Frieden schließen.
Hast du irgendwas zu melden? Wir machen Heckmeck, wann wir wollen. Nicht wahr, David?
Ganz genau, Rashid. Wir kommunizieren wenigstens. Das ist nicht wie bei euch Chinesen. Man weiß nie, was ihr denkt.
Was willst du damit sagen? Dass der Chinese falsch ist?
Auf keinen Fall. Ich sage nur, dass sich der Chinese nicht anstrengt, auf andere zuzugehen. Ist es denn nicht so?
Ich halte mich da raus.
Ich stimme David zu. Kein Lächeln, kein guten Tag.
Die Araber, die verstehen wenigstens was von Geschäften.
Ach ja? Wenn wir Chinesen nichts von Geschäften verstehen, erklär mir mal, warum wir wirtschaftlich Weltmarktführer sind.
Ja, ja, zugegeben, das haben Sie clever angestellt. Es stimmt doch, David, wegen der Chinesen habt ihr doch Konkurs anmelden müssen. Oder?
Auch die jüngste Tochter will heiraten. Ein Katholik sei es, ein Schauspieler. Die Eltern atmen auf. Dass er aus Afrika stammt, sagt sie ihren Eltern nicht. Doch dann kommt der Moment der Wahrheit in einem Restaurant beim ersten Treffen mit Monsieur Claude und seiner Frau.
Guten Tag, Papa. Guten Tag, Mama. Das ist mein Charles.
Du hättest mich vorwarnen können, dass sie weiß sind.
Sagt Charles und schon dreht sich die Geschichte um. Auch der Vater von Charles in Afrika will nicht, dass sein Sohn eine Weiße heiratet. Und gern holt er die Sache mit dem Mohrenkopf aus der Schublade seiner Empörung. Als sich die Väter anlässlich der Hochzeit begegnen, kommt es zu skurrilen Situationen. Auch in einer Konditorei.
Ich möchte einen Mohrenkopf.
Wie bitte?
Ein Mohrenkopf. Sind Sie taub?
Nein, Monsieur. Es ist dasselbe Rezept, aber heute nennt man sie Schokoköpfe.
Mohrenköpfe!
Nein, Schokoköpfe, Schaumköpfe eventuell.
Die ganze Absurdität gegenseitiger Intoleranz weitet sich zu einem teils amüsanten, teils bitteren Gemetzel der Vorurteile aus, wie ein Kritiker bemerkte. Zum Schluss liegen sich dann doch alle in den Armen und feiern eine große Multikulti-Hochzeit. Ende gut, alles gut. Den Kinobesuchern, denen hat's gefallen. Und darunter sind sehr viele mit fremden Wurzeln.
Ich finde es schön, dass man über solche Themen Filme macht. Ich bin ja Ausländer und Deutscher zugleich. Meist fühlt man sich ja in den Szenen auch selber irgendwo ertappt. Ja, ist so.
Ja, ich selber bin eine Türkin. Kenne ich eigentlich meistens die Vorurteile gegen Ausländer. Und ja, ich fand es am Ende halt ganz gut, dass es doch anders sein kann, als wie man meistens denkt.
Ganz toll, ganz toll. Also ich denke, das gibt auch vieles so wieder, was Religion anbelangt, was Kulturen anbelangt. Und ja, also ich habe mich köstlich amüsiert.
Ein Hoch auf das Brautpaar.
Ein Hoch auf das Brautpaar.
Im Kino ist oft alles so amüsant und es gibt ein Happy End. Auch wenn es um Intoleranz in einer Gesellschaft geht, die zunehmend multikultureller wird. Auch wenn Monsieur Claude im Film gerade eben zunächst intolerant war, am Ende des Films liegen sich alle Kulturen in den Armen und feiern ein fröhliches Hochzeitsfest. Aber wie sieht es aus mit der Toleranz und Intoleranz in unserem Alltag? Zum Beispiel in einer Schule. Auf dem Weg zur berufsbildenden Schule 6 der Region Hannover am Goetheplatz, einer Schule mit Schülern aus über 47 Nationen, treffe ich eine muntere Klasse auf Schulausflug, die 6. Klasse der Oberschule Burgwedel mit ihrer Klassenlehrerin Frau Dr. Feustel. Die Gelegenheit ist günstig zu fragen, wie es denn in dieser Klasse aussieht mit Intoleranzerfahrungen der Schüler untereinander und den Grenzen der Toleranz bei ihrer freundlichen Lehrerin Elke Feustel.
Hallo.
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 Super.
6. Klasse ist das jetzt. 6. Klasse, Oberschule Burgwedel.
Genau.
Ist das ein Thema bei Ihnen im Unterricht, Toleranz?
Also meine Grenzen sind da erreicht, wo jetzt in Bezug auf Schüler, wenn sich Kinder so verhalten, dass andere Kinder dadurch beeinträchtigt werden in ihrem Wohlbefinden. Ansonsten dürfen die Schüler meines Erachtens eigentlich alles ausleben. Wir sind sehr tolerant, würde ich sagen, bezüglich irgendwelcher Nationalitäten, Minderheiten, was auch immer. Ein großes Thema, das nächstes Schuljahr kommt, das wird dann im Bereich Sexualerziehung sein, ja. Weil ich glaube, dass da wirklich noch dran gearbeitet werden muss, dass die Schüler auch akzeptieren, dass auch gleichgeschlechtliche Beziehungen genauso wertvoll sind wie heterosexuelle Beziehungen. Das ist gerade in der Pubertät ein großes Thema.
Also ich wollte was zu gleich so was,
ja.
Zwei meine Nachbarn sind auch schwul und manche sagen halt, dass also die sind noch 18 und haben sich mit 17 kennengelernt. Aber das finden wir jetzt nicht so schlimm, weil man liebt halt jemanden, den man will und das kann keiner bestimmen.
Ja, und die Witze, die gehen halt schon, oder Schimpfwort, du Schwule oder so, das ist schon
das
ein Thema.
Aber nicht.
Naja.
Wie ist denn das, wo sind dann eure Grenzen der Toleranz erreicht? Wann werdet ihr böse und sagt so, bis hierhin noch nicht weiter?
Wenn die einen sehr stark beleidigen, also auch die Eltern und so, dann reicht es mir auch wirklich dann.
Was muss man denn so gesagt bekommen?
Also zum Beispiel, wenn man als fett oder so beleidigt wird oder als, ja. Oh, guck mal, wie hässlich siehst du aus oder so. Also da.
Oder wenn man als Motherfucker oder sowas beleidigt wird, dann ist bei mir die Grenze erreicht. Oder über meinen Vater.
Passiert sowas?
Ja, also in meiner alten Schule ging das so. Da bin ich dann auch manchmal weinend aus dem Unterricht gerannt, weil ich einfach gemobbt wurde, weil mein Vater tot ist.
Ich wurde auch ganz oft beleidigt als Fick deine Mutter zum Beispiel. Oder als was ganz anderes. Und das fand ich auch immer scheiße, weil ich meine Mutter nie fast sehe.
Und was machst du dann?
Ja, wenn jemand mich so stark beleidigt, dann gehe ich entweder zum Lehrer oder der gerade in der Nähe ist oder sagst mein Freund, dass er mit mir zusammenbleibt oder so, ja.
Zum Beispiel, wir sind jetzt auch irgendwie befreundet und dann halten wir auch irgendwie zusammen und bei der Klassenfahrt hat jemand ihn sehr stark halt beleidigt, weil er seine Mutter nicht oft sieht und dann kann man seine Wutausbrüche halt nicht mehr unterkriegen und halt deinen Wutausbruch und dagegen kann man manchmal auch nichts machen.
Ich versuche die meisten Schimpfwörter zu unterdrücken, also zu ignorieren. Und wenn es mir dann auch zu viel wird, dann renne ich dann auch heulen weg.
Aber ihr habt alle Erfahrungen mit Beleidigungen gemacht, das kann man so sagen.
Ja.
Wie kommt denn das? Beleidigen die Schüler sich heutzutage untereinander stärker?
Also ich glaube, dass einfach auch die Vorbilder in den Medien, ich meine, ich gucke jetzt nicht so viel Jugendfernsehen, aber was die Kinder gucken, das sind ja sehr drastische Ausdrücke, die da jetzt auch alltäglich sind und auch verbale Gewalt und auch körperliche Gewalt. Und das nehmen die Kinder natürlich auf. Ich meine, das ist dann die werden ständig damit bombardiert mit diesen Bildern und auch unbewusst nehmen sie das dann auf und der Umgangston wird auch rauer in der Gesellschaft, glaube ich schon. Das merken wir Lehrer auch. Also dass der eindeutig, das ist auch das, was dann oft bei Lehrern zu Burnout führt, weil eben auch die Toleranzschwelle, dass man mal was akzeptiert und einfach nur hinnimmt. Man hat ständig wieder Worte und man ist gleich auf 180 und explodiert in Anführungszeichen und da muss man ständig Streit schlichten, auch als Lehrkraft und unter den Schülern, das ist sehr anstrengend.
Heutzutage ist es ja auch so, dass ganz viele Kinder andere Kinder einfach so aus Spaß beleidigen, zum Beispiel der eine sagt was Doofes und dann sagt man einfach mal so, du Arschloch, aber das meinte man nur aus Spaß und manche verstehen das dann eben nicht mehr als Spaß. Und die Mädchen werden auch eben öfters beleidigt, weil manchmal machen die Mädchen natürlich auch was Doofes, aber die Jungs denken natürlich auch immer, es ist Mädchen, das kann sich nicht wehren.
Also Beleidigung hat auf jeden Fall für euch was mit Toleranz und Intoleranz zu tun, ja?
Ja.
Wie ist das bei euch? Neckt ihr euch und sagt, Mensch, du hast eine andere Hautfarbe oder du kommst,
nein,
weiß ich nicht, woher?
Nein, bei uns
nein.
Eigentlich nicht so.
Also.
Also alle mögen sich gegenseitig.
Genau.
Und ja.
So ganz ohne ist es aber nicht. Ihr wisst schon genau, irgendwie euch zuzuordnen, ja. Mehr als uns Lehrkräften das eigentlich auch bewusst ist. Also für mich sind alle Schüler. Aber ihr sagt schon, ich bin, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, du bist Türke, dann würde jemand sagen, nee, ich bin nicht Türke, ich bin Kurde oder so. Ja, also schon differenzieren und dann auch nochmal differenzieren, ob es ein jesidischer Kurde oder was auch immer ist.
Also ich habe noch was zur Hautfarbe zu sagen, weil manche sind ja auch jetzt schwarz mit der Hautfarbe. Ich kann es ja auch irgendwie verstehen, dass die viel aggressiver sind, weil manchmal sagen die wirklich, du bist zu lange im Backofen geblieben oder so. Das, ja.
Ja. Ich habe auch Schülerinnen, die sagen, sie dürfen nur jemanden, glaube ich, heiraten oder wollen vielleicht jemanden heiraten, der auch aus der gleichen Gruppe ist wie sie selber. Also das haben wir schon auch.
Also unsere Klasse ist jetzt vernünftiger als die andere Klasse, weil ich bin halb Türkin und in der Grundschule wurde ich auch immer als scheiß Türke beleidigt und ich wurde auch sehr doll gemobbt und dann wollte ich auch gar nicht mehr zur Schule kommen. Und jetzt in der neuen Schule ist es halt viel besser geworden. Meine Klasse ist nett zu mir.
Genau. Ayla ist cool.
Und nett.
Du auch.
Die ganze Klasse ist cool.
Ja, also die ganze Klasse. Aber es gibt
diese Klasse hat sich zusammengerauft, trotz aller Vorurteile und Intoleranz. Gelingt das auch in den Klassen der berufsbildenden Schule 6 der Region Hannover? Schüler aus 47 Nationen werden hier unterrichtet, in ganz unterschiedlichen Schulformen.
Okay, mein Name.
Thomas Becchini, Quereinsteiger. Der 50-Jährige ist erst seit 4 Jahren Lehrer. Der Ingenieur für Elektrotechnik unterrichtet Berufsfachschüler im Fach Kfz-Mechatronik. Auch Deutsch und Geschichte. Heute in der Berufsschulklasse für angehende Mechatroniker, in der es übrigens keine Frau gibt.
Wir haben ja heute so ein bisschen den 9. November besprochen. Das heißt, Sie haben sich ein paar Videosequenzen angeguckt und haben mal live erlebt, wie das damals war mit dem Mauerbau und mit Fluchtversuchen. Was waren Ihre Empfindungen, als Sie die Filme gesehen haben?
Ja, ich fand das auch sehr bewegend, wo dann die Wiedervereinigung war und die Leute dann da am Brandenburger Tor alle auf der Mauer standen und sich weinend umarmt haben. Und kann ich mir gut vorstellen, wie das war für die Menschen damals.
Einer von 1500 sehr unterschiedlichen Schülern. Abiturienten und Schulabbrecher, brave Lehrlinge und Jugendliche, die schon früh mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Und viele junge Flüchtlinge. Alle werden auf die PPS geschickt. Und auch die bringen sehr unterschiedliche Voraussetzungen mit. Analphabeten sind dabei und Kinder aus Akademikerfamilien. Eines haben sie gemeinsam, die meisten sprechen kein Deutsch. Für die Lehrer eine Herausforderung. Hier geht es nicht um Wissensvermittlung, nicht allein. Hier geht es jeden Tag um gegenseitige Toleranz zwischen den Kulturen. Lehrer Thomas Becchini setzt dabei auf persönliches Engagement.
Wenn man diesen Jugendlichen nicht nur mit Toleranz, sondern auch mit Respekt begegnet, wenn man also sagt, ihr hattet bisher nicht sehr viel Glück in eurem Leben, aber wir hauen nicht nochmal drauf, sondern sagen, wir wollen das Gute in euch finden und fördern und wollen sehen, dass ihr dann daraus was macht. Das erkennen die Schüler auch, ja. Also, und das honorieren die dann auch durch ein entsprechendes Verhalten.
Sehen das die Schüler von Lehrer Thomas Becchini auch so?
Also für mich ist das eigentlich sehr wichtig, dass er da tolerant ist. Also es kommt halt immer je nachdem auf die Situation ab, ob man verschlafen hat, ob die Bahn halt daran schuld ist oder ob man halt einfach zu spät kommt, weil man keinen Bock hat. Ja, die Toleranz beginnt eigentlich schon da bei der Religion. Zum Beispiel, wenn halt auch Mädchen reinkommen mit Kopftuch, weil eigentlich geht hier die Regel so Käppis ab und alle Kopfbedeckungen. Kopftücher, da beginnt halt die Toleranz, dass man halt die Kopftücher anbehält.
Das ist halt sehr wichtig, dass die Lehrer zu uns tolerant sind und wir müssen auch tolerant zu den Lehrern sein und wenn wir nicht tolerant sind, dann sind die Lehrer, glaube ich, auch nicht so tolerant, sondern eher intolerant.
Die Toleranz der Lehrer endet aber auch schnell bei andauernder Unzuverlässigkeit, bei Beleidigungen, bei Gewalt, bei Diskriminierung.
Wir sind ja sowas wie so ein kleiner Staat, wir haben 1500 Schüler bei uns. Und wenn wir da keine Regeln hätten, würde alles drüber und drunter gehen. Und deshalb müssen wir natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir sind tolerant, ja, in gewissem Maße schon. Aber wir müssen natürlich sehen, dass alles funktioniert. Und dass auch unter der Toleranz des einen, die ich dem einen gewähre, nicht andere wieder leiden. Also das ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert, ne?
Damit das gelingt, nehmen Thomas Becchini und Kollegin Caroline Löchelt zusätzliche Trainingsangebote wahr. Seit 13 Jahren arbeitet die 36-Jährige an der PPS 6, Die studierte Lebensmittelwissenschaftlerin ist zusätzlich in Sonderpädagogik ausgebildet. Das kann sie gebrauchen, denn sie arbeitet vor allem im Bereich der Berufseinstiegsschule und hat viele problematische Schüler.
Aus 47 verschiedenen Nationen haben wir immerhin Schüler hier an der Schule. Und da ist es halt im Moment auch so, dass wir uns ganz stark fortbilden als Lehrkräfte, weil wir einfach diese interkulturelle Bildung einfach im Vordergrund im Moment steht für uns und das Arbeiten. Und da ist es tatsächlich so, da gerade bei den unterschiedlichen kulturellen Hintergründen ist die Toleranzgrenze bei manchen höher und bei manchen auch niedriger. Und wie reagiere ich dann in bestimmten Situationen?
Also für mich war zum Beispiel eine Geschichte, dass arabischstämmige Schüler und Schülerinnen natürlich auch immer fragen, haben Sie Kinder, haben Sie eine Frau? Also die fragen einen so richtig nach persönlichen Sachen. Und ich habe da gar kein Problem, denen meine Lebensumstände mitzuteilen. Aber es gibt schon Kollegen, die sagen, ups, da habe ich irgendwie eine Schwelle oder da habe ich eine Scheu vor, denen das zu sagen. Es geht ihnen nichts an. Und auf dieser Schulung haben wir gelernt, dass das so in den südöstlichen Ländern völlig normal ist. Ja? Das ist praktisch so eine Höflichkeit, die die einem gegenüber bringen, dass sie sich für einen interessieren. Und wenn man das weiß, dann kann man ja damit ganz anders umgehen, ne?
Das Wissen um die ganz unterschiedlichen kulturellen Gewohnheiten ihrer Schüler sei ein Baustein für tägliche Toleranz. Aber, so sagen Thomas Bikini und Caroline Löchelt, noch etwas ganz anderes ist wichtig, das persönliche Engagement der Lehrer. Das sieht man auch daran, dass es an der PPS 6 über 100 mobile Telefone gibt.
An der Schule hat jede Lehrkraft ein Telefon, ein mobiles Telefon, was sie ständig bei sich trägt. Das nutzen wir dafür, dass wir einerseits die Schüler morgens auch anrufen können, wenn sie mal nicht in der Schule sind. Und wir nutzen es aber auch so, dass wir den Schülern sagen, ihr könnt uns jederzeit anrufen, egal in welcher Situation ihr jetzt seid. Und das nutzen die Schüler tatsächlich und nehmen das auch dankbar an, dass sie direkt den vertrauten Ansprechpartner am Telefon haben.
Es gibt ja eine Studie von John Hattie, die also zeigt, dass es letztendlich auf den Lehrer ankommt, der Lernerfolg, also gar nicht auf die Umgebung oder auf die Lernmittel oder anderes. Also in meiner letzten Berufsfachschulklasse habe ich persönlich für fast jeden Schüler versucht, einen Ausbildungsplatz zu finden. Das war also wirklich eine harte Arbeit, auch in Zusammenarbeit mit den Eltern, und hatte eine Vermittlungsquote von über 70%. Also das kann die Bundesagentur gar nicht leisten, ja. Und darauf kommt es an, das persönliche Engagement der Kolleginnen und Kollegen. Ohne das geht es überhaupt nicht.
Engagement, das sich immer wieder auszahlt. Die Toleranz der Lehrer ihrer oft problembeladenen Schülern gegenüber wird belohnt.
Und was wir auch immer wieder hören von den Schülern, die Berufsbildende Schule 6, die hat einen nicht so guten Ruf hier in Hannover. Und wenn die Schüler tatsächlich bei uns sind in der Schule, dann ist das Erste, was sie nach etwa 2 bis 3 Wochen sagen, hier fühlen wir uns so wohl an der Schule, wir wissen gar nicht, warum dieser Ruf erst so schlecht ist. Also sie mögen es, hier zur Schule zu gehen, und sie kommen immer wieder auch.
Nachbarn, die sich bis aufs Blut streiten, Schüler, die sich aufs Gröbste beleidigen und ausgrenzen, Menschen, die sich als tolerant bezeichnen, aber es in Wirklichkeit nicht sind, und Eltern, die sich nicht trauen, in der Erziehung ihrer pubertierenden Kinder ihre Grenzen deutlich zu ziehen. Warum sind Eltern da so hilflos, wenn Türen knallen und die Unterhosen in den Ecken liegen bleiben, die Musik zu laut und die minderjährige Tochter nachts nicht nach Hause kommt? Wie kann man streitsüchtigen und faulen Teenagern mit konstruktiver Intoleranz begegnen? Seit Jahren schon bietet da der Deutsche Kinderschutzbund einen Kurs an, in dem geplagte Eltern lernen sollen, ihre Toleranzgrenzen abzustecken, auch in Hannover. Der Titel des Kurses: Starke Eltern, starke Kinder. Die Sozialpädagogin Irene Schriver ist die Leiterin des Kurses.
Es geht darum, im Vorfeld die elterliche Kompetenz zu stärken, den Eltern Mut zu machen, ihren Standpunkt zu haben, während die Kinder vor sich her pubertieren, und diesen Standpunkt auch deutlich zu machen.
Und das ist, glaube ich, überlebensnotwendig. Was sind denn so die Klassiker von Situationen mit pubertierenden Kindern zu Hause? Was treibt Eltern auf die Palme?
Da muss ich sagen, da ticken Eltern ganz unterschiedlich. Es gibt Eltern, für die ist ein unaufgeräumtes Zimmer schon ein No-Go, und sie bringt das auf die Palme. Und andere Eltern sind froh, wenn ihre Kinder nicht mal wieder mit der Polizei nach Hause gebracht werden oder zum Beispiel nach dem Komasaufen aus der Klinik geholt werden müssen. Was allerdings auffällt, ist, dass Eltern mit Vertrauensbrüchen nicht gut klarkommen. Und zum Beispiel, wenn die Tochter sagt, sie übernachtet bei ihrer Freundin und ist die ganze Nacht auf einer Party zum Beispiel. Das finden Eltern überhaupt nicht witzig und können damit auch ganz schwer umgehen. Teilweise ist es dann die Gefahr, dass sie auch resignieren und sagen, mein Kind belügt mich sowieso ständig, also lasse ich mich weiter belügen. Und das ist natürlich ein Problem, so soll es nicht laufen. Und da versuchen wir hier den Eltern Mut zu machen, einfach wirklich zu sagen, hier ist eine Grenze erreicht und hier ist Schluss.
Aber das kommt doch bestimmt gar nicht so selten vor. Ist das nicht so ein Klassiker in der Erziehung pubertierender Mädchen, dass die solche kleinen Lügengeschichten zu Hause auftischen? Was sagen Sie so als Sozialpädagogin dazu? Muss man sich da wahnsinnig aufregen?
Also ich habe jetzt den Abstand dazu. Meine Kinder sind inzwischen erwachsen. Ich finde nicht, dass man sich darüber so aufregen muss, weil das auch wirklich nicht eine Lüge ist, die sich gegen die Eltern richtet, sondern einfach auch ein Instrument, sage ich mal, für Kinder in dem Alter, dass sie sagen, wenn ich frage, darf ich sowieso nicht. Also mache ich es so rum. Ich finde es relativ harmlos, aber ich meine, Eltern, die damit gerade befasst sind, für die ist das schon ein Aufreger.
Wie verzweifelt sind die Eltern, die so hierher kommen?
Teilweise sind sie wirklich todunglücklich, hier fließen auch Tränen und das darf auch so sein. Also es wird auch gut aufgefangen von der ganzen Gruppe und es ist sehr vertrauensvoll. Andererseits gibt es auch Eltern, die quasi präventiv hierher kommen und sagen, mein Kind ist noch gar nicht in der Pubertät, aber ich habe so eine Angst davor, dass ich vorsorglich schon mal gucken komme.
Warum trauen sich so viele Eltern nicht mehr, ihre Grenzen zu zeigen?
Das sehe ich auch immer wieder. Das ist sicherlich ein Problem. Eltern wollen heutzutage oft die Freunde der Kinder sein und das können wir nicht. Das wollen die Kinder auch gar nicht. Ganz im Gegenteil, sie wollen sich ja von uns lösen und abgrenzen und das ist ja auch die Sache der Pubertät und der Sinn. Dann ist es eben auch für Eltern teilweise sehr unbequem, sich in die Auseinandersetzung zu begeben. Sie haben oft eigene Probleme und denken, irgendwie wird das im Laufe der Jahre schon besser und ich lasse mein Kind einfach mal ziehen, es wird schon gut gehen.
Ein grundlegender Irrtum vieler heutiger Eltern ist, dass sie sehr gern einfach nur die Freunde ihrer Kinder sein möchten und im Grunde genommen nicht mehr so die Autoritätspersonen sind, wie man die früher hatte, wo man dann klar wusste, das ist ein Erwachsener und der hat da seine Grenze und da brauche ich gar nicht erst rangehen. Was meinen Sie, was hat denn so zu diesem Autoritätsverlust von Eltern geführt, dass sie sich heute mit solchen Problemen rumschlagen und auch solche Kurse brauchen, wie Sie ihnen ja auch anbieten?
Ich glaube, dass Eltern zutiefst verunsichert sind, einfach durch diese vielen Angebote, die es gibt, diese vielen Bewertungen von Zeitungen und Medien und was man als Eltern alles nur falsch machen kann und wie es denn noch richtig wäre. Die andere Zeitung sagt es genau gegenteilig. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass Eltern sich immer wieder auf Ratgeber verlassen wollen und das Bauchgefühl einfach auch verloren haben häufig dadurch. Und wenn sie einfach ganz oft sagen würden, wenn ich intuitiv handle, wäre es wahrscheinlich das Richtigste und nicht so viel darüber nachdenke, was da nun richtig und hochpädagogisch ist, sondern was ich als Mutter in dem Moment fühle und das mache ich jetzt einfach mal, das wäre, glaube ich, der richtige Weg. Also ich muss nicht irgendwie ein Bild von mir schaffen, der Toleranz, wenn ich nicht wirklich dahinter stehe und wenn es auch nicht zu mir passt.
Irene Schriefer vom Deutschen Kinderschutzbund über die elterlichen Grenzen der Toleranz in der Erziehung von Pubertierenden. Man darf also auch mal intolerant sein, in einem guten Sinn. Ganz feine Unterscheidungen, was gute Toleranz und was schlechte Toleranz ist, die hat auch ein Theologe von der Universität in Göttingen herausgearbeitet. Dr. Wolfgang Reimbold. Er ist auch Beauftragter für den interreligiösen Dialog der evangelisch-lutherischen Kirche in Hannover.
Gute Toleranz ist gut, wenn sie gut begründet wird, wenn sie also auf wichtigen, universalen, für alle gültigen Werten beruht. Schlecht ist sie dann, wenn sie hinausläuft aus so einer Haltung von anything goes. Ja, man kann hier machen, was man will. Man darf gegen nichts mehr sein, weil man ja tolerant sein muss. Also der Satz, wir müssen alles tolerieren, ist ein Satz, der einfach dumm ist.
Klug wäre es, deutlich seinen Standpunkt zu formulieren und sich nicht dafür zu schämen.
Das ist ja nicht, wie wir heute oft denken, ein Gefühl damit verbunden. Ich höre manchmal, dass die Leute sagen, na, das geht ja gar nicht, weil ich kann meinen Nachbarn nur einfach mal nicht leiden. Wie soll ich den lieben? Nicht? Und da muss man verstehen, diese Liebe, von der dort die Rede ist, ist kein Gefühl. Das bedeutet einfach, ich soll fair mit ihm umgehen. Letztlich so mit ihm umgehen, wie ich selbst möchte, dass ich auch behandelt werde.
Egal ob Nachbarschaftsstreit, Kindererziehung oder politische Auseinandersetzung, es sei wichtig, dass wir einen klaren Standpunkt einnehmen. Unsere Grenzen anderen zeigen. Das sei auch eine Art von Zivilcourage.
Man darf intolerant sein, wenn das gut begründet ist und wenn es sich gegen die richtigen Leute richtet. Und eben Rechtsextreme, glaube ich, ist ein Beispiel, wo die meisten einer Meinung wären, wenn wir über Neosalafisten, jedenfalls die Aggressiven, sprechen, über die Leute, die eben hier versuchen, den Terror in die deutsche Jugend hineinzutragen. Auch da gilt Intoleranz und da finde ich es absolut legitim, wenn man sagt, hier ist die Grenze der Toleranz, da bin ich komplett intolerant und ich finde, das sollten die anderen auch so halten. Und dann lasse ich mich auf keine Diskussion ein. Und natürlich ist es dann völlig richtig, wenn der deutsche Rechtsstaat alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausnutzt, um eben gegen solche Leute vorzugehen.
Während sich hier der überwiegende Teil der Gesellschaft einig darüber ist, dass man Salafisten gegenüber intolerant sein muss, gibt es in der gesellschaftlichen Diskussion immer wieder Grenzfälle. Wolfgang Reinbold denkt da an die Schulbuchdebatte rund um die Sexualkunde und die Frage, ob Gleichgeschlechtlichkeit ein Thema im Unterricht sein darf. Dass eine Bürgerinitiative in Baden-Württemberg, die da nicht so einverstanden war, gleich in eine rechte Ecke gestellt wurde, das ist für den Theologen schlechte Toleranz.
Manchmal gibt es so ein Mainstream, wo man dann einfach eine bestimmte Richtung zu vertreten hat und einfach nicht mehr dagegen sein darf. Und das ist nicht gut. Da, glaube ich, müssen wir insgesamt als Gesellschaft mehr Toleranz lernen, in diesem guten Sinne. Also erstmal mindestens zuhören und die Sachfrage nochmal neu stellen. Und wenn sich dann erweist, dass die Gegenseite eben schlechte Argumente hat, gut, dann ist das so. Aber es könnte ja auch sein, dass sie vielleicht ein gutes Argument hat.
Genau, zuhören, offen sein für das, was der andere sagt oder ist, dabei seine eigenen Grenzen der Toleranz nicht unterschlagen, das sei, so Wolfgang Reinbold, nicht nur gute Toleranz, sondern reflektierte Toleranz. Diese nachdenkliche Toleranz sei das Immunsystem unserer Gesellschaft.
Also wenn ich sage, ich bin tolerant, dann bedeutet das zunächst mal gar nichts. Die Toleranz ist leer. Die Frage ist immer, wie wir sie füllen. Und wenn wir versuchen, sie zu füllen, dann merken wir sofort, dass Toleranz immer auch Grenzen hat. Ich kann von Toleranz niemals sprechen, ohne über die Grenzen der Toleranz zu sprechen. Denn klar, das leuchtet uns allen ein, wenn ich alles toleriere, also auch die Feinde der Toleranz toleriere, dann zerstöre ich die Toleranz selbst. Geht gar nicht anders.
Soweit der Theologe Professor Dr. Wolfgang Reinbold von der Universität Göttingen über die Frage, ob es gute und schlechte Toleranz gibt und ob wir auch mal intolerant sein dürfen oder sogar sein müssen. Das war es auch heute Abend schon wieder mit unser Thema Grenzen der Toleranz. Wie tolerant sind wir wirklich? Schön, dass Sie dabei waren. Auf Wiederhören, sagt Sabine Guckel-Seitz.